Ja, Gemeinschaft im Reich Gottes. Was für Beziehungsebenen gibt es denn überhaupt? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Was für Ebenen von Beziehungen gibt es? Ich habe natürlich schon vorgearbeitet, das ist klar. Also es gibt Interessengemeinschaften. Also es gibt Gemeinschaften, die man wählen könnte, und es gibt Gemeinschaften, die sind einfach gegeben. Ich denke, die Schwächste vielleicht, das sind Interessengemeinschaften. Da finden sich Leute in einem Verein zusammen, weil sie gerne shooten, aber sonst im Alter gar nichts miteinander zu tun haben. Dann Arbeitsbeziehungen, da ist vieles auch gegeben. Du brauchst eine Stelle, oder? Und es ist nicht so wichtig, was für Leute dort drin sind. Du brauchst einfach Arbeit für dein tägliches Brot. Das ist wie auch gegeben. Dann haben wir alle Nachbarn. Und die suchst du dir in der Regel auch nicht aus. Auch wenn du eine Wohnung suchst oder ein Haus, du schaust jetzt erst, wo habe ich für Nachbarn, und dann kaufst du es. Das ist wie Gesetz, das ist wie auch gegeben. Gemeinde, Kirche, das ist vielleicht ein bisschen beides. Man sucht sich eine Gemeinschaft aus. Menschen, die hier reinkommen, denken, hey, das ist eine coole Clique, da möchte ich dazugehören. Und dann merken sie plötzlich, da hat es auch Leute drin, die sie vielleicht gar nicht unbedingt möchten, nicht kennenlernen. Das ist das Leben, gell? Wohngemeinschaften, also eine intensivere Form von Gemeinschaft. Das tut man sich aussuchen. Ich möchte wissen, wer ich am Morgen im Bad antreffe oder wer mit mir am Tisch sitzt. Und dann wird es noch tiefe Freundschaften. Das ist nicht einfach gegeben. Freundschaften sucht man sich, Freundschaften entstehen. Und wahrscheinlich das Tiefste, und das ist jetzt bei der Einsegnung, kommt das auch zum Ausdruck, das sind auch Familien, wo du auch nicht freiwillig wählst. Die sind einfach gegeben. Vielleicht hast du einen Bruder, der nervt, oder eine Schwester, oder mehrere. Es ist einfach gegeben. Du kannst davonlaufen, aber es ist besser, du machst es nicht. Was mir aufgefallen ist in all diesen Jahren, wo ich jetzt hier bin, ist, und das ist manchmal ernüchternd, dass mehr von diesen Beziehungen, wo man meint, sie seien wirklich Beziehungen, nur Interessengemeinschaften sind. Und das ist mir immer wieder aufgefallen in all diesen 23 Jahren, von Menschen, die von da irgendwie weitergezogen sind, aus was für Gründen auch immer. Und man denkt, vielleicht denkt, hey, da ist doch mehr Herz gewesen, da ist doch mehr Nähe gewesen. Und kaum sind sie weg, wird es einfach still. Und merkst, ui, ich habe gemeint, das sei mehr. Und wir haben uns einfach zufällig hier getroffen. Der Marlin Wolting schreibt in seinem Buch «Gott macht alles neu». Er hat gesagt, Sehnsucht nach Beziehung ist in allen Menschen schöpfungsbedingt angelegt. Das ist so konstruiert. Wir können uns nicht dafür oder dagegen entscheiden. Das ist einfach da. Und sogar introvertierte Menschen brauchen Beziehungen. Sie brauchen jemanden, den sie kennt. Und umgekehrt. Wir sind füreinander geschaffen. Und dann hat er gesagt, wenn gute Beziehungen funktionieren, dann hat das eine Auswirkung. Man fühlt sich einfach wohl. Man fühlt sich einfach wohl. Das zeichnet eine gute Gemeinschaft unter anderem aus. Ich bin gern mit diesen Leuten zusammen. Und gleichzeitig wissen wir instinktiv, wir sind ja etwas Grösseres eingebunden. Das gehört auch dazu. Und dann sagt er, sehr spannend, und trotzdem gibt es in einer Gemeinschaft Momente, wo man die Türen zuschlägt und allein die Nacht rausgeht. Und damit zwar sagt, hey, jetzt gehöre ich nicht mehr dazu, oder im Moment gehöre ich nicht mehr dazu, aber gleichzeitig wird man bemitleidet werden, gerettet und tröstet, oder? Also, das sind ganz normale Sachen. Lass uns mal schauen, wie Jesus Gemeinschaft gelebt hat. Wir sagen immer, er sei unser grosses Vorbild, wir folgen ihm nach, und das würde ja auch heissen, dass wir ihn versuchen, zum Beispiel zu imitieren, wie man da manchmal macht, oder wenn man Idol hat. Aber vielleicht noch mehr, wie nur imitieren. Ich würde sagen, er hat die intensivste Form von Gemeinschaft gelebt, die du überhaupt kannst leben. Noch näher kann man eigentlich gar nicht gehen. Und es hat sicher auch mit dem Auftrag zu tun gehabt, den er gehabt hat. Ganz bestimmt. Und darum werden wir nicht alles eins zu eins übernehmen können, wenn wir in dieser Versuchung stehen, wirklich Jesus in dieser Art nachzufolgen. Aber so ein erstes Ding war, er war wirklich treu seinen Leuten gegenüber, seinen Jüngern und auch den Frauen, die ihn begleitet und finanziert haben. Er war treu. Zum zwei Rauszüpfen von den Jüngern. Wir haben bei den 12 Aposteln ja zwei Judas drin gehabt. Aber ich meine, der Judas Iskariot, der ihn verraten hat. Jesus hat ihn ausgesucht. Er war mit ihm unterwegs gewesen. Jesus hat gewusst, dass er Geld veruntreut. Er hat gewusst, dass wenn er so tut, wie wenn er das Herz für die Armen hat, dass das nicht wirklich stimmt. Er hat gewusst, dass er ihn wird verraten, kann aber am Schluss im Garten Gethsemane, bevor Jesus verhaftet wird, der Judas kommt, ihn küsst. Das ist ein Zeichen, das er mit den Soldaten abgemacht hat. Er hat gesagt, den will ich küssen, den müsst ihr verhaften. Dass Jesus in dem Moment kann sagen, mein Freund, was tust du? Wir würden so einen bei uns nicht dulden. Und vielleicht auch mit Recht. Oder wir würden mit ihm ins Gespräch gehen. Aber dass Jesus nach all dem kann sagen, mein Freund, was tust du? Und der Petrus, eine bekannte Person, sehr ein charismatischer Typ, Wortführer, er hat ja in seiner aller dunkelsten Stunde hat er Jesus verraten. Und Jesus hat ihm es noch prophezeit. Und er hat gesagt, Petrus, du hast es zwar gesagt, du wirst mit mir in den Tod gehen, wenn es es braucht. Und ich sage dir, du wirst mich verlügen. Du wirst mich 3-mal verlügen. Jesus hat das gewusst. Und er prophezeit es ihm. Und dann macht der Petrus das wirklich. In der dunkelsten Stunde von seinem Leben, würde ich behaupten. Und weint nachher bitterlich, weil er gemerkt hat, ich habe es nicht geschafft. Ich weiss nicht, ob zwischen dem Ereignis und Johannes Evangelium Kapitel 21, ob sie dort zwischen ihnen noch geredet haben. Aber dort nimmt sich Jesus den Petrus zur Brust und sagt, Petrus, liebst du mich? Und er fragt ihn 3-mal, liebst du mich? Und ich habe das Gefühl, das war so wie Seelsorge nach dem Verrat. Jesus ist treu. Jesus hätte ja können sich völlig distanzieren von Petrus. Das wäre nachvollziehbar, das würden wir, glaube ich, alle verstehen. Also Jesus war treu gewesen, seinen Leuten gegenüber. Er war offen gewesen. Er hat sein Vertrauen gezogen. Er hat ihnen von seinen Plänen erzählt. Er hat erzählt, dass er muss sterben, gekreuzigt werden, auferstehen und auffahrt und so. Und der Petrus, er war ja komplett schockiert gewesen, als er das gehört hat. Und hat wollte Jesus davon abbringen, so dass Jesus ihn ziemlich scharf zurechtgewiesen hat. Aber die Jünger haben gewusst, woran sie mit ihm sind. Ich würde sagen, Jesus war ein offenes Buch gewesen. Und ich denke, das zeichnet eine gute Gemeinschaft auch aus. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum ersten Punkt. Jesus war treu gewesen. Das wirft auch für uns die Frage auf, wie gehe ich mit schwierigen Leuten um in meinem Umfeld? Wie gehe ich mit schwierigen Leuten um? Wie schnell tue ich jemandem Beziehung künden? Wie schnell tut sich eine Beziehung abkühlen? Wie schnell kommt die Distanz rein? Und wie reagiere ich dann? Wie gehe ich mit schwierigen Menschen um? Würde ich da Jesus neu eifern und sagen, hey, du dick und dünn, gehauen oder gestochen, ich könnte dir meine Beziehung nicht, ich könnte dir meine Freundschaft nicht. Und auch da, zu dieser Offenheit, da stellt sich auch eine Frage, gibt es Leute, wem erzählst du von deinen Plänen? Welche Leute ziehst du ins Vertrauen? Mit welchen Leuten redest du über das? Es gibt Sachen, wo ich nur mit Jesus darüber rede. Es gibt Sachen, wo ich nur mit meiner Frau darüber rede. Es gibt Sachen, wo ich mit meinen engsten Freunden darüber rede. Und dann wird es immer locker, oder? Jesus ist darüber aus authentisch gewesen. Und das ist wie nochmal, wir können sagen, ja, aber bei der Offenheit ist das ja auch drin. Ich denke, das ist wie nochmal eine tiefere Ebene. Dass er Einblick gibt in sein Innerste. Und das ist auch eine Szene aus dem Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wird, gibt er seine wichtigsten Freunde, dem Petrus und den beiden Donnersöhnen, den Brüdern, Johannes und Jakobus, zieht er sein Vertrauen und er nimmt sie auf die Seite. Und dann heisst es da, tiefe Mutlosigkeit und Angst überfiel Jesus im Blick auf den Leidensweg, den er muss gehen. Und er sagte zu diesen dreien, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und lasst mich nicht allein. Also, als ich das wieder gelesen habe, habe ich gedacht, wow. Also, Nur schon, dass Jesus kann sagen, ich bin total mutlos und Angst überfällt. Ich zerbreche fast daran. Er, der Gottes Sohn und Menschensohn ist, sich so auftut, sich so verletzlich macht, sich so offenbart seinen engsten drei Leuten gegenüber. Das habe ich ganz stark gefunden. Und dann der Wunsch, und sagt, hey, bleibe bei mir. Lass mich nicht allein in dieser Stunde. Und da stellt sich schon die Frage, zu was für Menschen kannst du schonungslos offen sein? Zu welchen Menschen kannst du über deine tiefsten Ängste reden? Über deine Glaubenszweifel? Über deine Zwänge? Über deine Sucht? Über deine Sünden? Über deine Mutlosigkeit? Über deine Sehnsucht? Über deine Hoffnungen? Und das Letzte und vielleicht wirklich das Krasseste, er hat wirklich das Leben mit seinen Freunden geteilt. Ich meine, hey, die sind 3 Jahre lang das Land gezogen. Vielleicht hat es kurze Auszeiten gegeben, dass man alleine müssen, was weiß ich was, das Heu rein tun oder so. Aber so wie ich die Bibel verstehe, sind sie 3 Jahre lang miteinander unterwegs gewesen. Das heisst, die Jünger haben gesehen, wie Jesus aussieht am Morgen, wenn er verwacht. Oder? Sie haben gewusst, wie er drauf ist, wenn er zu Abend todmüde ins Bett oder wo man dort damals geschlafen hat. Geht. Sie haben mit ihm gegessen. Dann erlebst du, wenn er nach einem guten Essen einen kleinen Rülpser loslässt. Und ich hoffe, das knackt nicht an deinem heiligen Bild, das du für Jesus hast. Also sie sind extrem nah gewesen. Vielleicht bist du auch schon mal mit Leuten rumgereist und hast das Zelt geteilt oder was auch immer. Du kennst all die Geräusche, die dann manchmal so entstehen, den ganzen Tag und so, oder? Und wie man getroffen ist. Und er hat sich wirklich für sie interessiert, wo die Schwiegermutter von Petrus ein schweres Fieber hatte, ist ihm das Anliegen gewesen, sie zu heilen, zu ihnen zu gehen, sie gesund zu machen. Also er hat nicht nur Anteil genommen an ihrem Leben, sondern sie haben auch Anteil genommen an ihrem Leben. Und ich bin ganz, ganz fest überzeugt davon, dass diese Art von Intensität, von Gemeinschaft, dass Jesus das mit uns heute noch genau so möchte. Dass er genauso treu ist zu uns, genauso offen, sich die Offenheit von uns her wünscht. So, das sind so ein paar Spots gewesen, zu dem, wie Jesus in dieser Zeit Gemeinschaft gelebt hat. Ich selber habe jahrelang in Wohngemeinschaften gelebt, von 78 bis 84 habe ich in verschiedensten Wohngemeinschaften gelebt, therapeutische Wohngemeinschaften. Ich habe zum Teil mit Leuten, die Therapie gemacht haben, im gleichen Zimmer gewohnt. Und ich kenne Vor- und Nachteile von so engen Gemeinschaften. Und die einen von euch, die kennen noch Jonathan Hess. Er hat mit jemand anderem zusammen einen Film gedreht über Leben in Gemeinschaft. Die haben in der Schweiz und in England 9 Wohngemeinschaften besucht. Und das ist so etwas von eindrücklich und hat mich wieder so richtig lustig gemacht nach gemeinsamem Leben. Die Realität ist so, dass Lucia und ich jetzt seit 8 Jahren in einem Einfamilienhäuschen wohnen. Der Urs ausgezogen ist. Und wer weiß, vielleicht gibt da Gott das Wort, das bestimmt alles hat seine Zeit. Hier ist weitergegangen. Jesus ist gestorben, aufgefahren, Pfingsten kommt. Gemeinschaft im Reich Gottes. Wie ist das noch weitergegangen? Und da haben wir einen ganz starken Bericht in der Apostelgeschichte rein, der sowohl inspirierend ist, wie auch ziemlich herausfordernd. Ich lese mal ein paar Vers vor. Nach der Pfingstpredigt von Petrus hat sich auf einen Klapp 3000 Menschen entschieden, Jesus nachzufolgen. Er sagt, du bist Messias. Ich fülle mein Messias-Lob. Das ist das Thema von der letzten Predigt. Ich fülle mein Messias-Lob. 3000 Leute, auf einen Klapp. Ziemlich grosse Gemeinde. Und über die heisst, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Und davon den Aufzählen. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Abendmahl und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott. Und die Wirkung von der Gemeinde, von diesen 3000, die hat wirklich eine Auswirkung in die Stadt Jerusalem. Weil es heisst dort, alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen. Nicht nur wegen der Art der Gemeinschaft, sondern da steht dann auch, Gott ließ durch die Apostel viele staunend erregende Wunder geschehen. Und weiter unten heisst es, sie wurden vom ganzen Volk geachtet. Und weiter heißt, der Herr aber führte in jenen Tagen weitere Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist, manchmal erlebe ich Menschen, die sagen, müssten wir nicht dorthin zurück. Genau, das ist Urchristentum, oder? Ich finde, in erster Linie ist das einfach mal ein Bericht. Das ist ein Fenster in die Zeit rein und das ist kein Gesetz. Aber es gibt Elemente drin, die uns nach wie vor angehen, obwohl wir in einer völlig anderen Gesellschaftsform leben, völlig andere Strukturen haben. Und lassen wir uns ein paar Unterschiede anschauen. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, für Lehre jeden Tag in den Tempel zu gehen. Oder? Denn jeder von uns hat eine Bibel, haben sie damals nicht gehabt. Wir haben Bücher, Lehrbücher, noch und noch, bis am Bach ab und zurück. Wir haben Radio, wir haben Fernsehen, wir haben Internet und wir haben sogar einen Gottesdienst am Sonntag. Also wir sind nicht mehr darauf angewiesen, in den Tempel zu gehen. Wir kommen auf eine andere Art und Weise zur Lehre. Dann heisst, sie haben zusammengehalten in gegenseitiger Liebe, sie haben eine enge Gemeinschaft gebildet. Ich denke, wir haben auch verschiedenste Gefäße, die das ermöglichen. Über Freundschaften raus, Dienstgruppen, verschiedene Angebote, die die Gelegenheit bieten, Vertrauen aufzubauen und engere Beziehungen einzugehen. Also ich denke, wir müssen uns nicht mehr jeden Tag in den Häusern treffen, obwohl, da könnte man noch weiter darüber reden. Das Abendmahl, wir machen das auch jeden Monat hier, aber das ist etwas, was du auch in jeder Gruppe kannst machen, das Abendmahl nehmen oder auch in der Familie. Und dann heisst es, sie haben sich in den Häusern getroffen, täglich. Natürlich, wahrscheinlich nicht alle. Das ist dann immer so ein bisschen idealisiert, oder? Es sind auch nicht alle 3, 4, 5'000 später dann jeden Tag im Tempel gewesen, gehen Lehre hören. Aber sie haben sich in den Häusern getroffen. Und ich habe mal gelesen, aus archäologischen Ergebnissen heraus, können wir sie ihm was sagen, dass so ein Haus im Schnitt etwa 50 Leute mögen beherbergen. Dass sie oft auch wie ein Hof angelegt sind und so. Also ganz eine andere Art von Zusammenleben, wie wir das kennen, oder die Lutz und ich in unserem Heimfamilienhäuschen, oder? Riesen Klicken, und das, ich denke, das hat hin und her gewogen in dieser Zeit, und man hat sich wirklich in den Häusern getroffen, man hat jetzt Abend mal genommen, und das andere ist, es hat keine Kirche gegeben. Es hat keine Kirche gegeben. Das ist etwa 300, 400 Jahre später gegeben. Also man hat sich einfach getroffen, wo sich die Gelegenheit angeboten hat, aber man hat sich getroffen. Man hat sich getroffen. Und dann das mit den Finanzen, gell? Wir haben wirklich Grundstücke verkauft, je nachdem, wie es braucht hat und so. Ich glaube, da stehen wir an einem ganz anderen Ort. Ich meine, hey, wir sind versichert. Wir haben das Sozialamt. Wir haben Ergänzungsleistungen. Wir haben Stipendien. Wir haben Krankenkassenvergünstigungen. Also wir merken, wir sind ganz anders aufgestellt und wir brauchen diese Art von Abhängigkeit gar nicht unbedingt. Aber die Frage ist gleich so, wärst du parat, etwas von deinem Vermögen oder von deinen Gütern zu verkaufen, um jemandem abzuhelfen, der in einer akuten Not ist? Oder umgekehrt, würdest du etwas vielleicht extra nicht kaufen oder etwas Günstiges, damit Geld frei wird für Leute in unserer Gemeinschaft, sage ich jetzt, die in einer akuten Not sind. Wie fühlt sich das an? Ja. Der Paulus hat das mit der Gemeinschaft einmal aufgenommen. Das ist aus einer Predigt raus von mir, wo er auch Gemeinschaft skizziert. Und mir gefällt das einfach. Ich habe gemerkt, hey, das gibt so wie Orientierungspunkte. Eigentlich müssen wir das wie in unserem Herz hineinhaben. Er hat gesagt, hey, ermutigen einander, trösten einander. Habt wirklich Gemeinschaft, beim Shooten, beim Grillieren. Sind mitfühlend, sind empathisch, gehen mit, wenn jemand leidet. Sind barmherzig, hebt zusammen. Lasst euch nicht gegeneinander aufbringen. Haben die gleiche Art von Liebe, sind demütig, haben das gleiche Ziel, denken gross voneinander und schauen auf das Wohl der anderen. Und dann also zwei giftige Sachen, die nicht in der Gemeinschaft auftauchen sollten, sagen, hey, jegliche Art von Überheblichkeit ist völlig fehl am Platz im Reich von Gott. Und genauso Rechthaberei. Das heisst, dass ein Aufbau von engen Beziehungen, da geht es um Zusammenarbeit, da geht es um Liebe untereinander, dick und dünn. Und Barbara hat, glaube ich, mal, Barbara Frischknecht hat, glaube ich, mal an einer GV gesagt, hey Leute, was versteht ihr unter Familie? Gebt mir noch mal ein paar Stichworte. Und hat das auf dem Whiteboard aufgeführt. Wir wissen genau, was gute Beziehungen sind. Wir wissen genau, was gute Familie ist. Gell, an dem fehlt es nie. Wir sind wirklich informiert. Kunst ist, wie du das lebst. Ja, wie leben wir als Vineyard-Gemeinschaft? Ich habe am Anfang gesagt, unser Leben abgleichen mit dem, wie Gott, das Reich Gottes versteht, oder die Bibel uns das skizziert. Und wie leben wir das als Gemeinschaft, wie leben wir das persönlich? Lass mich da ein bisschen schneller durchgehen. Ich finde, in unserer Gemeinschaft gibt es so verschiedene Gruppen. Wir haben die jungen Erwachsenen, die Single, die ich in all diesen Jahrzehnten immer erlebt habe, dass die einen enormen Kit haben untereinander. Gut, die haben noch kein Kind und was weiß ich was, und so haben sie auch viel Zeit, oder? Dort habe ich das Gefühl, die haben immer ein ganz starkes Beziehungsnetz. Aber das ein bisschen mit dem Rauskehren, das ist aber nicht ganz einfach gewesen. Und dann die zweite Gruppe sind alle Familien unter uns. Und ich weiss, einige von unseren Familien, die connected mit anderen Familien und die haben so ein Beziehungsnetz. Aber ich habe gemerkt, mein Wunsch wäre, dass Familien unter uns, dass es mal so Möglichkeit gibt, sich zu treffen, neue Beziehungen zu knüpfen, wenn man möchte, weil wenn man in gleichen Lebenssituationen ist, hat man einander ganz viel zu sagen, an Ermutigung. Und darum haben wir die Family Days angerissen, der eine ist schon eine Weile zurück, der nächste Family Day ist im September. Und dort geht es darum, dass die Familie einfach mal zusammenkommen, zusammen essen, grillieren, spielen und mal schauen, hey, gibt es da noch jemanden, den ich gerne würde in meinen Freundeskreis aufnehmen. Und dann gibt es den ganzen Rest, als junge Single, Familien, und da gibt es den ganzen Rest, so wie mich und ein paar von euch, wo man sich in Hauskreis trifft oder in Zweierschaften. Ich bin immer wieder erstaunt und auch erfreut, wenn ich höre, wer da manchmal mit wem zusammen ist und sich unterstützt und so. Aber was wir sicher nicht sind, wir sind keine eingeschworene Gruppe. Gell? Können wir da auch ehrlich sein zu uns selber? Wir sind nicht als Ganzes die enge Gemeinschaft. Und was mir auch auffällt, ist all diesen Jahren, dass wenn man mal Leute nicht haben, dass sie sich lieber Hilfe außerhalb der eigenen Gemeinschaft suchen. Das hat mich manchmal irritiert und manchmal auch erstaunt. Ich habe mir überlegt, hey, was liegt denn das? Dass ich mir außerhalb, sage ich jetzt halt gleich von der Familie, von der Gemeinschaft, die mich zugehörig zähle, dass ich außerhalb mit meinen Nöten außerhalb gehe. Und das hat zum Teil berechtigte Gründe. Ich glaube, immer dort, sag mal, du bist in einem finanziellen Chaos und die Schulden wachsen dir über den Kopf, dann langt es vielleicht nicht, wenn dir jemand einen lieben Bibelvers gibt. Dann brauchst du vielleicht jemanden, der wirklich eine größere Kompetenz hat. Gell? Und weiss, um was es geht, wie man Schulden tilgt. Und so auch in anderen Bereichen. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, es gibt auch andere Gründe. Zum Beispiel, wenn das Vertrauen ins Umfeld fehlt. Wenn ich das Gesicht nicht verlieren will. Oder wenn ich mich schäme. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, genau dort, wenn ich mich genau dort öffne, jemandem gegenüber, eine Person meines Vertrauens, dass dort Vertrauen wächst in die Gemeinschaft. Ja, sonst läuft vieles organisch bei uns, finde ich. Also man kann Gemeinschaft organisieren, oder? Aber ich finde es schön, wenn es organisch läuft, wenn es einfach lebt. Und da habe ich schon tolle Sachen erlebt, dass Leute anderen wirklich mit Geld aushelfen. Mit schönen Summen. Dass das manchmal wirklich funktioniert. Praktische Hilfe, dass wir einander helfen beim Zügeln oder was weiß ich was alles. Psych. Ich kenne jemanden aus unserer Gemeinde, der regelmäßig Tilde besucht. Das ist ja unsere Älteste. Habe ich gar nicht gewusst und plötzlich mal gehört. Ich dachte, yeah, danke Jesus, das ist cool. Also wenn so Zeug läuft, ohne dass man alles weiss. Oder Gebet füreinander. Wenn wir füreinander beten. Auch dort uns einander anvertrauen und Anteil nehmen. So, lass mich das nochmal kurz zusammenfassen, so bevor wir zu einem Praxisteil kommen. Also wir haben geschaut, was für Beziehungsebenen gibt es. Wie hat Jesus Gemeinschaft gelebt? Wie ist das weitergegangen, nachdem Jesus abgetreten ist auf dieser Erde? Wie leben wir als Vineyard-Gemeinschaft und auch noch der Paulus, was hat er dazu sagen kann? Ich möchte diese Predigt abschliessen mit einer Zeit der Stille, wo jedes von uns sich zu folgenden Sachen Gedanken macht. Das Erste ist, gibt es in deinem Leben offene, ehrliche, tragfähige Beziehungen? Und es würde zu kurz greifen, wenn du denkst, ja, das habe ich. Ich möchte, dass du dir Namen überlegst von diesen Leuten. Wer ist das? Das Zweite ist, was hindert dich allenfalls, so Beziehungen einzugehen? Versuch, das für dich in Worte zu fassen und überleg dir, ob du vielleicht diesbezüglich etwas möchtest tun. Eine dritte Überlegung wäre, hast du da bei uns in der Vineyard einen Platz gefunden, in dem du Beziehungen lebst und dich gleichzeitig engagiert? Weil von dem lebt eine Gemeinschaft. Und das vierte, was müsste sich allenfalls in unserer Gemeinschaft ändern, damit wir Menschen besser können in unser Beziehungsnetz aufnehmen?